Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich habe als erstes mal eine Frage an euch. Wer von euch schätzt und liebt guten Wein? Dann ist der heutige Text was für euch. Gerade ist Spargelzeit, da gibt es bestimmt auch hin und wieder einen guten Riesling oder so. Ich selber habe einen sehr guten Freund, der ist Winzer, mit dem habe ich zusammen Abi gemacht. Sein Vater war schon lange Jahre, Winzer ist ein Familienbetrieb, also er hat einen Bauernhof und viele Weinberge. Und kurz nach dem Abitur hat er seinen eigenen Weinberg geschenkt bekommen. Und ich darf die Entwicklung jetzt ein bisschen mitbeobachten, wie er seine eigenen Weine herstellt. Und durch ihn, der hat eine Winzerausbildung gemacht, bin ich so ein bisschen in seine Welt reingekommen. In seiner Winzerausbildung hat er ganz viel so drüber gelernt, was macht einen guten Wein aus, wie stellt man den her, wie lange müssen die Trauben auf der Maische stehen, wie viel Zucker muss man reingeben, was für Bodenart bringt welchen Wein hervor. Und in diese ganze Welt bin ich schon ein bisschen eingedrungen, ein kleines bisschen. Und durch ihn habe ich das aber schätzen gelernt, was ein richtig guter Wein ist. Und in dem Text, den wir heute lesen, lesen wir von einem so genialen Wein, dass der Speisemeister sprachlos ist und der Bräutigam genauso. Lasst uns diesen Text lesen, Johannes 2, Vers 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam zu sich und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich bete kurz. Jesus, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, dass wir hören, was du durch diesen Text sprechen willst. Und lass uns erkennen, wie du uns Freude bringst. In Jesu Namen. Amen. Viele von uns kennen diese Geschichte und haben sie schon häufig gehört und sind schon seit Kindertagen in der Kinderstunde oder so damit groß geworden. Und die Geschichte macht mit uns, ehrlich gesagt, mit den meisten nicht viel. So, ja gut, da war eine Hochzeit, ja gut, da haben die Wein gebraucht, er hat ein bisschen Wasser reingemacht und am Ende ist Wein draus geworden, okay. Es gibt schon Krasseres, also Lazarus von den Toten auferweckt oder so, also das ist kein Verhältnis. Ich will heute ein bisschen die Begeisterung für diese Geschichte nochmal mit uns vielleicht neu beleben. Und wir fangen an, indem wir kurz ein paar Beobachtungen am Text machen und dann werde ich über 4 Punkte reden. Fangen wir an mit Beobachtungen im Text. Ich habe ein Bild gemacht. Ich weiß nicht, ob wir die nächste Folie machen können. Genau. Kann man das halbwegs sehen? Na gut. Das ist natürlich mit KI. Das ist wie so ein bisschen so ein Wimmelbild, aber es sind alle Szenen drin, die jetzt da auf der Hochzeit passiert sind. Und ich will kurz über diese Hochzeit sprechen. Vermutlich war es eine Hochzeit von der Verwandten von Maria. Maria war da und dann heißt es, Jesus war auch eingeladen. Und weil wir nichts von Josef hören, also es wird nur Maria genannt, können wir davon ausgehen, dass Josef wahrscheinlich tot war. Und dann ist so eine Hochzeit. Im Alten Testament sehen wir das schon mehrmals. Wir sehen das in 1. Mose 29, als Jakob mit Lea die Hochzeitswoche halten soll, dass so eine Hochzeit eine Woche geht. Und wir sehen das auch bei Simson, dass er auch eine Woche lang das Festgelage veranstaltet. Also so eine Woche wird da gefeiert bei so einer Hochzeit. So, wir haben dafür Beispiele im Alten Testament. Und wenn bei so einer mehrtägigen Feier dann irgendwann der Wein ausgeht, dann hast du natürlich einen ganz wichtigen Bestandteil von der Feier nicht mehr. So, dann nur noch Wasser trinken 3 Tage, ich weiß nicht, ob man das so bringen kann. Ich schätze mal eher nicht. Und wenn das passiert, dann ist es natürlich eine große Schande für den Gastgeber. Weil er entweder hat er schlecht kalkuliert oder er war geizig oder im schlimmsten Fall beides. Und jetzt ist diese Situation da und der Wein ist ausgegangen. Und als der Wein ausging, kommt Maria zu Jesus. Und Jesus weist sie erstmal ab. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, dass in welcher Situation Maria ist. Maria hat wahrscheinlich nicht direkt die Erwartung, dass Jesus ein Wunder tut. Und das hat 2 Gründe. Das erste ist, die Erzählweise im Johannesevangelium ist, die Leute kommen zu Jesus mit einer gewissen Erwartung und er konterkariert das immer mit einer ganz überraschenden Wendung und tut was ganz anderes, als die Leute denken. Und das zweite ist, Jesus hat bis dahin noch gar kein Wunder getan. Er hat noch nichts getan. Also wenn Maria zu ihm kommt und sagt, sie haben keinen Wein mehr, dann kommt sie zu ihm, weil ihr Mann verstorben ist, an den sie sich vielleicht zuerst gewendet hätte, kommt zu ihm, weil sie ihr erstgeborener Sohn ist und sie hofft sich von ihm eine Lösung. Wahrscheinlich eine natürliche Lösung. Geh mal in den Nachbarort und hol Wein. Und wir müssen uns ein bisschen in die Maria mal reindenken. Ich fand es sehr spannend. Maria hat so viele phänomenale Dinge schon erlebt. Ein Engel, der ihr angekündigt hat, dass sie schwanger wird, dass sie schwanger war, ohne jemals Sex gehabt zu haben. Ihr Mann, der dann auch eine Engelsbegegnung hatte, rund um die Geburt, Hirten kommen, die auch Engel gehört haben, dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, dann ist nochmal eine Engelserscheinung Josef im Traum, dass sie nicht nach Nazareth zurückgehen sollen, sondern erst nach Ägypten. Also rund um die Geburt von Jesus sind so viele wundersame Dinge schon passiert. Maria ist wahrscheinlich die ganze Zeit in Erwartung unterwegs, wann werde ich schlau aus diesem Jesus? Wann werde ich schlau aus dem Plan Gottes? Auf der anderen Seite hat Jesus immer noch kein Wunder getan. Und ich denke, in der Spannung befindet sie sich, als sie zu ihm kommt. Wahrscheinlich schon mit der inneren Haltung so, es könnte jederzeit wahrscheinlich irgendwas Krasses passieren. Aber andererseits hat er selber noch nichts getan. Und ich finde es spannend, weil Maria, heißt es in Lukas 2, Vers 19, nachdem die Hirten da waren, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Maria die ganze Zeit über gedacht hat, wer ist dieser Jesus? Und jetzt schauen wir mal die Situation an, wie Jesus sie zurückweist. Jesus sagt zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und ich übersetze das mal in unser Neudeutsch. Was willst du von mir? Geh mir nicht auf den Keks. Oder warum kommst du mir mit deinem Zeug hier an? Was habe ich mit deinem Problem zu tun? Geh mir nicht auf die Nerven. Dieses Frau, alleine, dass er sie nicht Mutter nennt, sondern Frau, das Wort an sich ist ein recht höfliches Wort, aber das zeigt, dass er eine Distanz herstellt. Nicht Mama, komm mal später wieder, ich kann dir nicht helfen, sondern was ist zwischen dir und mir, Frau? Ich habe meine Mutter, glaube ich, noch nie Frau genannt. Aber wenn ich zu meiner Mutter sagen würde, sie fragt mich hier, willst du deine Hausaufgaben machen? Und ich sage, was denkst du dir, Frau? Ihr merkt selber, wie komisch das ist. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und obwohl das einerseits Frau höflich ist, macht er eine klare Distanz auf. Und ich will hier nur 2 Beobachtungen machen. Die erste ist, Maria hat keine Sonderstellung Jesus gegenüber. Sie hat nicht aufgrund einer familiären Bindung einen anderen Zugang zu ihm. Sie hat nicht eine Sonderstellung, wie die Katholiken behaupten. An der Stelle wird es ganz klar, die kann nicht mit Sonderrechten kommen und sagen, übrigens, ich bin deine Mutter und deshalb darf ich hier besondere Fürbitte leisten oder ich bin deine Mutter und deshalb gehst du ganz besonders auf meine Wünsche ein. Und ich denke, nur Vermutung, dass Jesus sie auch so abweist, obwohl er das Wunder tut, um ihr aufzuzeigen, ich tue es nicht, weil du als Mutter ein Sonderrecht hättest, dass ich das für dich tue. Und die zweite Beobachtung ist, Jesus tut es, also tut er das Wunder, obwohl er sie so zurückweist. Warum spricht er auf die eine Art und Weise und tut es doch nicht, und tut dann doch das Wunder? Warum spricht er auf die eine Art und Weise und sagt so, hey, was nervst du mich hier? Und tut dann doch das Wunder. Warum ist er so? Warum ist er schizophren? Was ist los mit ihm? Und ich denke, wir müssen das vor allem mit dem Nachsatz von Jesus einordnen, wo er direkt nach dem, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und im Johannesevangelium ist die Stunde Codewort für den Tod und das Leiden und das Sterben Jesu am Kreuz. Es kommt immer wieder, immer wenn es um die Stunde geht, geht es um den Tod. Und wenn Jesus hier sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen, dann scheint er von etwas ganz anderem zu sprechen als sie. Sie spricht über den Wein, sie spricht über die Hochzeit, sie spricht über das Hier und Jetzt und Jesus spricht über seinen Tod am Kreuz. Und für jetzt ist nur wichtig für uns zu wissen, er widerspricht sich nicht mit seinen Worten und tut dann das Wunder, sondern er spricht über etwas ganz anderes und tut dann das Wunder. Jetzt später nochmal über diese Konversation weiter reinschauen. Okay, weiter in der Geschichte. Jesus lässt die Wasserkrüge füllen und die Diener sollen den geschöpften Wein zum Speisemeister bringen. Und sie bringen es zum Speisemeister und der ist völlig überrascht, der hat gar keine Ahnung. Der Speisemeister ist eigentlich der auf einer Hochzeit, dem die Mischung des Weines obliegt. Das heißt, hier sind die ganzen Krüge und der Wein wird normalerweise mit Wasser verdünnt. So ist es damals gewesen. Und er hat die alle verdünnt, getestet und geprüft, ob das so passt, ob man das rausgeben kann. Wenn die auf einmal einen Wein bringen, von dem er keine Ahnung hat, dann hat entweder der Bräutigam irgendwo in der Ecke noch was zurückgehalten, was dem Speisemeister nicht anvertraut wurde. Aber warum? Weil er ist doch der Verantwortliche für das Fest. Wieso? Oder es gibt hier einen Wein, von dem selbst der Bräutigam nichts weiß. Und als der Speisemeister dann zum Bräutigam sagt, warum holst du jetzt den besten Wein raus, schweigt er. Keine Reaktion. Und dieser Punkt in der Geschichte, wo dieser beste Wein dem Speisemeister gebracht wurde, der den eigentlich vorher schon hätte sehen und mischen müssen. Und er den Bräutigam ruft und der Bräutigam nichts sagt, stellt auf einmal Jesus in den Mittelpunkt dieser Geschichte. Auf einmal steht Jesus da, als der wahre Bräutigam, der die Festgemeinschaft mit Wein versorgt. Lass uns nochmal kurz über guten Wein reden. Wir können wieder das Bild anmachen, genau. Das nächste Bild. Hier, das ist ja mein guter Kumpel. Auch mein Trauzeuge. Und das eine Bild, die haben wir natürlich nicht ausgetrunken. Das waren zwei Events, wo wir jeweils bei einem Weingut mehrere Weine probiert haben. Das heißt, wenn man probiert, dann kriegt man immer einen kleinen Schluck und probiert das und trinkt nicht die ganze Flasche. Ja, ich habe euch zum Glück nicht das andere Bild mitgebracht. Das sind dann 12 Flaschen oder so. Wir haben alle probiert, nicht ausgetrunken. Okay, aber guter Wein. Also durch ihn, habe ich ja ein bisschen erzählt, konnte ich das neu schätzen, was einen guten Wein ausmacht. Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, hier ist eine Hochzeit, hier wird gefeiert und der Speisemeister ist begeistert von dem Wein. Und in der heutigen Zeit, wenn du mit einem Kenner wie ihm am Tisch sitzen würdest und du bringst ihm so einen Wein, dann sagt er, Welche Bodenart, was für ein Jahrgang, gab es viel Niederschlag, gab es Sonne, ist da viel, ist das ein mineralischer Boden gewesen, wie viel Maischenstandzeit, wie viel Zucker ist drin, wie viel Hefe, was, wer hat das gemacht? Und die Typen würden sagen, übrigens, der da hinten hat da Wasser reingefüllt und das war's. Das können wir uns, also diese Geschichte, die geht so an uns vorbei, ja, Wasser zu Wein. Wenn man mal überlegt, was einen richtig guten Wein ausmacht und was für Fragen ein Weinkenner stellen würde und am Ende sagt halt einfach irgendwer, ja, der hat da ein bisschen Wasser genommen und das war's. Das ist schon krass. Und das Zweite, was krass ist, es ist nicht nur guter Wein, sondern es sind auch Massen. Da können wir da das andere Bild anmachen. Also es ist nicht nur so, wer hat das gemacht? Wenn ich mit meinem Kumpel reden würde, der kennt dann die ganzen Top-Weingüter und würde sagen, ah, hier, das ist von Wackerbart oder das ist von, Wackerbart ist übrigens auch ein Top-Weingut, auch sehr bekannt. Das ist von dem. Und auf einmal gibt es da krügeweise voll von diesem Wein und das sind, es heißt hier, 6 von diesen Behältern, die 40 bis 60 Liter fassen. Das heißt, hier sind um die 600 Liter Wein. Einfach mal kurz da. Und der Bräutigam selber muss sich doch gefragt haben, sag mal, Leute, was habt ihr gemacht? Seid ihr zur Weinzentrale gegangen? Habt ihr euch kurz bei Edeka eingedeckt? Wo kommt das her? Habt ihr das liefern lassen? Wie geht das? Stellt euch mal vor, ihr seid auf dieser Hochzeit und es sind 2 Tage rum und der Wein geht aus und auf einmal gibt's, du kriegst so einen Becher gereicht und du trinkst den genüsslichsten Wein, den du bisher in deinem Leben gehabt hast und fragst, gibt's noch mehr davon? 6 Fässer, die nächsten Tage wird nur noch gefeiert. Ich war letztes Wochenende mit Sahil in Radebeul beim Schloss Wackerbad und wir haben auch ein paar Weine probiert und ich habe da einen Wein getrunken, ein Riesling, Terrassenlage, sehr mineralisch und ich habe es nur zum Probieren, um dann zu kaufen, also zu wissen, ob ich das kaufen will, habe das probiert und ich bin danach rausgegangen und noch im Auto habe ich wieder dran gedacht und dachte so, oh, ich will das jetzt nochmal trinken. Gib mir noch ein Glas davon. Das war so gut. Stellt euch dieses Gefühl vor, die Leute auf dieser Hochzeit sitzen da und denken, gib mir noch einen Becher davon. Das ist so gut. Ich will 4 Punkte anschauen. Erstens, Jesus, der Freudenbringer. Das erste Zeichen, das Jesus tut, hat Symbolwirkung. Wir finden hier im Text, im Griechischen, wo Johannes schreibt, das war das erste Zeichen, was Jesus getan hat. Nicht das Wort Protos, sondern das Wort Arche. Und Arche wird übrigens auch im Anfang, heißt es auch, das ist auch Arche, en Arche. Hier ist das Arche benutzt und nicht Protos. Protos heißt einfach nur numerisch das Erste. So zahlenmäßig halt Nummer 1. Arche hat noch mehr Bedeutungshorizont und das kann auch bedeuten, das Primäre, das Übergeordnete, das Elementare, das ursprüngliche Zeichen. Ich bleib mal bei übergeordnet. Er hätte einfach Protos nehmen können, dann wüssten wir, okay, es war halt die Nummer 1 von 7. Aber es ist Arche. Es ist das übergeordnete Zeichen. Es ist das Zeichen, was das Programm ankündigt, das Jesus bringt. Jesus bringt Massen an Wein, Jesus bringt Freude. So wie in dem ersten Kapitel von einem Roman die Protagonisten vorgestellt werden oder die Einleitung der Geschichte passiert und wir so ein bisschen die Hintergründe erfahren, was ist wer und wo kommen die her und was haben die, wie hängen die zusammen, sind die verwandt, verschwägert oder nicht. Und dann auf einmal wissen wir, okay, das ist so die Geschichte. So wird hier mit dem ersten Zeichen die Storyline gelegt. Jesus kommt, um Freude zu bringen. Wieso kann ich das sagen? Weil den Leuten, die mit jüdischem Hintergrund klar war, dieses Zeichen von Überfluss besten Weins ist eine alttestamentliche Symbolik für die Wiederherstellung des Paradieses. Ich will kurz zwei Bibelstellen anschauen. In Joel 4, Vers 18 heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, und es geht um den Tag des Herrn, erfahren wir in den Versen vorher. Da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch. Und alle Bäche Judas werden strömen, voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Die Berge werden triefen von Most am Tag des Herrn. Und es gibt viele andere Stellen, und wir finden im Alten Testament ganz oft so den Ausdruck des Gerichts und des Zornes Gottes, indem er Weinberge zerstört und es keinen Wein mehr gibt. Ein Beispiel dafür ist Jesaja 24. Und dann wiederum andere Verse, wo es heißt, wenn Gott das Volk wiederherstellt und wieder sammelt, dass es dann wieder Wein geben wird. Das ist immer wieder im Alten Testament. Diese Symbolik von Wein ist immer, wenn es Gericht gibt, gibt es kein Wein, und wenn es Wiederherstellung gibt, gibt es Wein. Und dann eben hier ganz klar verbunden mit dem Tag des Herrn, mit dem letzten Tag, mit der Wiederherstellung des Paradieses. Jesaja 25, Vers 6 bis 8. Und der Herr der Heerscharen wird auf diesem Berg allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen bereiten, ein Mahl von alten Weinen, von fetten, markigen Speisen und von alten, geläuterten Weinen. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegnehmen, die alle Völker verhüllt, und die Decke, womit die Nationen bedeckt sind. Er wird den Tod auf ewig verschlingen, und Gott, der Herr, wird die Tränen abwischen von jedem Angesicht und die Schmach seines Volkes hinwegnehmen von der ganzen Erde. Ja, der Herr hat es gesprochen. Wir kennen dieses Bild von der Herr wird alle Tränen abwischen. Und hier ist es im direkten Zusammenhang mit einem Fest, wo es fette Speisen gibt und alte geläuterte Weine. Einem Juden im ersten Jahrhundert wird, wenn er die Geschichte liest, wenn er dieses Zeichen hört, die Symbolik des Weins auf jeden Fall hängen bleiben. Und die Massen an Wein, die Massen an bestem Wein zeigen auf, Jesus ist der Freudenbringer. Jesus ist der, der das hier wahrmacht. Jesus ist der Wiederhersteller des Paradieses. Er ist derjenige, durch den das jetzt passieren wird. Also Jesus zeigt uns ja den Vater, und Jesus sagt uns mit diesem Zeichen, Gott ist nicht primär ein strenger Gesetzgeber, sondern ein Freudenbringer. Gott ist nicht primär ein strenger Gesetzgeber, sondern er will uns Freude bringen. Und ich will das mal kurz theologisch mit einem Mini-Exkurs untermauern. Das Alte Testament, theologisch zusammengefasst, kannst du mit zwei Sätzen zusammenfassen. Der Mensch läuft weg und Gott läuft ihm nach. Wenn Gott ein strenger Gesetzgeber wäre, hätte er einfach sagen können, ja, okay, bleibt, wo er wollt, bleibt, wo der Pfeffer wächst, ist mir egal. Das Neue Testament zusammengefasst ist, der Mensch ist verloren und Gott rettet ihn. Wenn Gott ein strenger Gesetzgeber wäre, primär, hätte er uns einfach bleiben lassen sollen, wo wir waren. Aber Gott geht uns nach. Das ist die Geschichte der Bibel. Und in Christus bringt er uns die Versöhnung, bringt er uns eine Freude, bringt er uns einen Zugang zum Vater, obwohl wir diejenigen sind, die immer weglaufen. Er geht uns nach, er bringt uns Rettung, er bringt uns Heilung, er bringt uns Wiederherstellung. Wer lädt im Alten Testament dazu ein, Feste zu feiern? Wer setzt Feste ein und sagt, kommt zusammen, trinkt Wein, schlachtet die besten Tiere? Wer ist es, der die Feste einsetzt? Gott selbst. Manche von uns haben ein Bild von Gott, wo er nur so ein strenger Bösewicht ist, der die ganze Zeit darauf wartet, uns zu bestrafen oder uns durch schwere Zeiten zu führen. Jesus zeigt uns hier, Gott ist ein Freudenbringer. Und es gibt noch eine andere Dimension. Wenn du dieses Wunder jetzt mal pragmatisch beurteilen würdest, so utilitaristisch, vom Nutzen her, ziemlich sinnlos. Jesus hätte Wasser für Durstige machen können, Brot für Hungrige, Kleidung für Nackte, aber Wein auf einer Hochzeit, wo es schon 2 Tage Wein gab, come on. Es ist nutzlos, aber es ist nicht nutzlos, weil Jesus Freude bringt, weil Jesus Jesaja 25 erfüllt, weil Jesus ankündigt, hier kommt Freude. Ich bin nicht pragmatisch, Gott ist nicht pragmatisch. Er macht nicht nur Wunder, wenn sie nützlich sind. Gott will Freude. Meine Frage an dich heute ist, siehst du Gott als Freudenbringer? Kannst du dich an ihm erfreuen? Und Gott selbst stellt sich in 2. Mose 34, Vers 6 so vor, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und groß von Gnade und Treue. Ich lese ein Zitat dazu, weil es etwas auf den Punkt bringt, was ich heute sagen will. Dane Ortlund schreibt, nirgends wird uns gesagt, dass Gott zur Liebe gereizt wird. Sein Zorn bedarf einer Provokation, doch seine Barmherzigkeit ist aufgestaut, bereit hervorzuströmen. Wir neigen dazu zu denken, der göttliche Zorn ist aufgestaut wie eine gespannte Feder. Die göttliche Barmherzigkeit kommt nur langsam auf. Aber ist genau das Gegenteil. Die göttliche Barmherzigkeit ist bereit, beim geringsten Anstoß hervorzuströmen. Jahwe braucht keine Provokation, um zu lieben, sondern nur, um zu zürnen. Wir hingegen brauchen Provokation, um zu zürnen. Keine Provokation, um zu zürnen, sondern nur, um zu lieben. Gott ist in dem Punkt so anders als wir. Langsam zum Zorn, aber gnädig ist er, ohne dass irgendwie eine Provokation kommen muss. Die Provokation braucht es, damit er zornig wird. Gnädig ist er so. Wir haben manchmal ein Problem mit unserem Gottesbild und dadurch auch einen eingeschränkten Zugang zu Gott, weil wir denken, er ist ein böser, strenger, zorniger Gott. Wobei er sich selber als ein gnädiger und liebender Gott vorstellt. Und das finde ich deshalb so spannend oder so überragend, weil wenn wir das mehr und mehr verstehen, wir einen ganz freien Zugang zu Gott bekommen. Wir kommen können, egal was letzte Woche passiert ist. Wie gesagt, das Alte Testament zusammengefasst, der Mensch läuft weg und Gott sucht ihn. Letzte Woche zusammengefasst, du läufst weg und Gott geht dir nach. Die Botschaft heute von mich an dich ist, egal was letzte Woche war, wenn du heute zu Gott kommst, wenn du heute zu ihm kommst und sagst, Herr, ich will einfach bei dir sein und du weißt, was ich gemacht habe, du kennst meine Fehler, du kennst meine Sünden, dann sind seine Arme breiter offen, als du es jemals bei irgendeinem Menschen erlebt hast. Jesus ist nicht pragmatisch, sondern er ist souverän und offenbart uns den Vater, der Freude für uns im Sinn hat. Und die Verwandlung von Wasser vom Wein ist so eine programmatische Ankündigung, dass Jesus Freude bringt. Und der Preis für das, was er bringen wird, den hat er selber schon im Blick. 2. Punkt, der Preis für die kommende Freude. Lass uns nochmal kurz über die Konversation zwischen Jesus und Maria nachdenken. Jesus kommt zu ihr Maria kommt zu ihm und er weist sie ab. Und in dieser Konversation liegt Schwere und Schönheit zugleich. Maria kommt mit einem Problem und will eine Lösung. Und Jesus sagt, diese Leute haben ein Problem, aber ein viel größeres als das, das du gerade siehst. Und ich werde es auch noch lösen. Und dafür muss ich durch meine Stunde. Sie kommt zu ihm und sagt, die Leute haben ein Problem. Und Jesus sagt, ja, die haben ein Problem. Und ich werde es lösen. Und ich finde auch eine zweite Ebene noch ziemlich spannend. Immer wenn wir auf Hochzeiten sind, denken wir an unsere eigene Hochzeit. Vor allem Singles auf Hochzeiten stellen sich vielleicht vor, wie wird es sein, wenn ich irgendwann mal heirate? So, oder wenn Singles auf Hochzeiten gehen, dann kommen die Onkels und Tanten und die Omas und fragen, und? Hast du jetzt endlich jemand? Oder wie lange bist du noch Single? Oder hat es noch nicht geklappt? Auf Hochzeiten denken Leute an ihre eigenen Hochzeiten. Es ist ein Stück weit einfach so. Und Jesus ist auf dieser Hochzeit und denkt an seine. Und weiß, dass er dafür durch die Stunde gehen muss. Und in dieser Situation kommt Maria zu ihm. Und ich glaube nicht mal, dass er einen harschen Ton hat, als sie ihn anspricht und sagt, die haben keinen Wein mehr. Denke ich eher, dass er so ein bisschen, so fast phlegmatisch, so ein bisschen schon am Abdriften ist und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er weiß, dass der Preis für die kommende Freude die Stunde ist. Und er ist sich dessen bewusst, dass er durch diese Stunde gehen wird. Und niemand, er ist kein Opfer der jüdischen Obrigkeit, dass er am Ende da irgendwie hingestellt wurde und ein paar falsche Zeugen am Ende das gemacht haben. Jesus sagt selber, der Hirte gibt sein Leben für die Schafe, niemand nimmt es ihm. Jesus geht freiwillig in die Stunde. Er weiß von der Stunde, schon bei seinem ersten Zeichen weiß er von der Stunde. Das ist nicht irgendwie ein Komplott, wo er völlig machtlos am Ende am Kreuz landet. Jesus geht freiwillig und sehenden Auges in die Stunde und ihm ist die Stunde von Anfang an bewusst. Die Reaktion der Jünger, drittens. Im Text heißt es, dass die Jünger an Jesus glauben. Und Sinn und Zweck des ganzen Johannesevangeliums ist es, diese Dinge sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und vielleicht gibt es Leute, die heute hier sind oder die das anhören, die sich denken, naja, so eine Wundergeschichte, das kann ja nicht wahr sein. Ich bin aufgeklärter Mensch, das muss eine mythologische Geschichte sein, das kann nicht passiert sein. Nur ganz kurz, ein Wunder ist ein Akt Gottes. Und es kann sein, dass du ein Wunder nicht annehmen kannst, weil du Gott nicht annehmen kannst. Ein Wunder ist was Übernatürliches, es übersteigt die Natur. Also es kann sein, dass du es nicht annehmen kannst, weil du Gott nicht annehmen kannst. Die zentrale Frage ist nicht, ob sie geschehen können, sondern ob sie geschehen sind. Und wenn wir diese Geschichte hier anschauen und alle möglichen Zeichen, die Jesus getan hat, und die Leute in der damaligen Zeit alle gewusst hätten, das ist ein Betrüger und das ist alles nicht passiert, dann hätte der Glaube sich nicht so ausgebreitet, die Evangelien wären boykottiert worden von vielen lebenden Augenzeugen, die gesagt hätten, das ist alles Quatsch, das ist alles erfunden, Jesus hat nie ein Zeichen getan, das war alles Betrug. Und wir sehen in der Geschichte genau das Gegenteil. Die Leute wissen, dass er diese Dinge getan hat und viele glauben an ihn. Sogar die Feinde von Jesus, die Pharisäer, die hätten das boykottieren müssen. Und die schreiben einfach nur die Wunderkraft dem Satan zu. So viel dazu. Die Frage, ob du ein Wunder annehmen kannst, liegt nicht darin, kann ich es glauben? Sondern die Frage ist es passiert? Und der geschichtliche Kontext sagt, oder die Geschichte der Kirche sagt auch, viele Menschen hätten ziemlich dumm sein müssen, um das anzunehmen, wenn sie noch gelebt hätten zu der Zeit, als Jesus ein Betrüger war. Oder er war nie ein Betrüger. Und alles, was er getan hat, ist wirklich passiert. Die Frage auch für uns heute an diesem Text ist nicht, die Reihenfolge der Fragen ist nicht, kann ich es glauben und dann ist es wahr, sondern, nächste Folie kannst du anmachen, ist es wahr? Ist es so passiert? Nochmal die nächste. Ist es wahr? Ist es so passiert? Und wenn ja, was sagt es über Jesus? Ist er wirklich der Sohn Gottes? Und dann am Ende kannst du fragen, kann ich das glauben? Wenn du von Anfang an sagst, ich kann es nicht glauben, dann nimmst du die falsche Abzweigung. Die Frage ist es passiert? Letzter Punkt. Viertens, ultimative Freude. Wenn wir im Bild des Freudenbringers bleiben, Jesus macht Wasser zu Wein und es war bestimmt ein großer Genuss. Und er wird das Paradies wiederherstellen. Und wir werden eines Tages mit ihm gemeinsam alte, geläuterte Weine trinken. Aber die Weine und die Speisen werden eine Nebensache sein. Was denkt ihr, wer hatte mehr auf dieser Feier, mehr gewonnen? Derjenige, der literweise von dem Wein getrunken hat, oder derjenige, der Jesus erkannt hat? Das Zentrale finden wir am Ende des Textes, wo es heißt, und Jesus offenbarte seine Herrlichkeit. Es ist nicht, alle Leute merkten die Herrlichkeit des Weins. Der Wein war irgendwann ausgetrunken. Der Wein ist irgendwann Geschichte. Der Wein ist gut, aber Nebensache. Die Herrlichkeit Jesu, die hier geoffenbart wird, das, was noch viel größerer Genuss sein wird, bis in alle Ewigkeit, ist Jesus selbst. Und deshalb ist es so, dass die Freude von Jesus, Freude an Jesus, sie kann, muss und sollte alle anderen Freuden in den Schatten stellen. Das ist, was die Geschichte eigentlich will. Wenn wir eines Tages mit Jesus im Himmel Wein trinken, ja, okay, das ist gut. Aber mit ihm zusammen sein, das wird überragend. John Piper hat gesagt, Gott ist am allermeisten verherrlicht, wenn wir unsere größte Freude in ihm finden. Und alle Dinge in unserem Leben, die diesen Platz Jesus streitig machen, sind letzten Endes Götzen. Dinge, wo wir unsere Freude dran hängen, wo wir sagen, hey, keine Ahnung, die Beförderung, mein Haus, Frau, Kind, Erstwagen, Zweitwagen, dein Weinkeller, was auch immer. Woran du deine Freude hängst und größere Freude erwartest als von Christus, es wird dich erstens enttäuschen und zweitens bringt es eine Unordnung in dein geistliches Leben, weil Christus die höchste Freude sein sollte. Der Seelsorger Lawrence Crabb schreibt in seinem Buch Von innen nach außen, dass der Mensch drei Grundbedürfnisse hat. Erstens nach Beziehung zu Gott, zweitens nach erfüllenden Beziehungen zu Menschen und erfüllenden Tätigkeiten und drittens nach Nahrung, Spaß und Vergnügen. Und wenn wir diese Reihenfolge ändern, wird unser geistliches Leben verdunkelt und drunter leiden. Immer wenn wir von anderen Dingen größere Freude in unserem Leben erhoffen, erwarten und wollen als von Jesus selbst, werden wir erstens enttäuscht und zweitens am Ende vor irgendeinem Götzenaltar knien. Was wir brauchen ist, wir müssen die Herrlichkeit Jesu sehen, der den Wein überragt und der Wein ist gut. Jesus kam nicht nur, um auf einer Hochzeit ein bisschen Wein zu machen, sondern er kam für unsere Sünden zu sterben. Und darin offenbart Gott die größte Freude für uns. Er hat die Beziehung wiederhergestellt. Wir können mit ihm versöhnt sein. Wir können zu ihm kommen. Seine Arme sind immer offen, wenn wir zu ihm kommen. Und das ist es, was wir bei dieser Geschichte mitnehmen. Ich will mit uns beten und vielleicht kurz reagieren. Und vielleicht stehen wir dafür auf. Und das Erste, was mir wichtig geworden ist, ist, siehst du Gott als strengen Gesetzgeber oder siehst du ihn als Freudenbringer? Kannst du dich an ihm erfreuen? Siehst du, dass er es gut mit dir meint? Und das Zweite, was vielleicht für dich relevant ist, kannst du, wie die Jünger Jesu in der Geschichte, die Herrlichkeit Jesu erkennen? Erkennst du ihn als den, der er ist und kannst du glauben? Und vielleicht bist du in der dritten Gruppe Vielleicht hast du erkannt, dass du größere Freude an anderen Dingen hast, die Gott seinen Platz streitig machen. Und ich will mit allen drei Gruppen jetzt gemeinsam beten. Wenn du dich von einer der drei Sachen angesprochen fühlst, dann bete einfach von da, wo du bist. Komm zu Jesus. Wie gesagt, seine Arme sind offen. Er will Freude für dich. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du uns den Vater geoffenbart hast, der uns nachläuft, obwohl wir weglaufen. Der uns rettet, obwohl wir das nicht verdienen. Der Freude für uns im Sinn hat, obwohl wir auch Freude nicht verdienen. Und ich bete, dass wir dieses Verständnis nach und nach in uns wächst und dass wir es bekommen, dass du Freude für uns im Sinn hast, dass du wirklich Freude bringen willst. Herr, und ich bete für jeden, der dich erkannt hat, neu erkannt hat, deine Herrlichkeit erkannt hat. Ich bete, dass du diesen Samen des Glaubens, der heute neu gekommen ist, dass du ihn wachsen und Glauben schenkst, dass du ihn wachsen lässt und gedeihen lässt. Wenn du das bist, dass du heute neu denkst, hey, ich habe Jesus erkannt und ich will als Reaktion auf diese Geschichte, ich will ihm glauben, an ihn glauben, dann sprich zu ihm, ich möchte dir nachfolgen, sei du mein Herr. Und wenn du in der dritten Gruppe bist, wo du erkannt hast, dass du an irgendwelchen Dingen größere Freude, größere Hoffnung, größere Lust hast als an dem Herrn, so will ich dir sagen, der Herr ist bereit, dich mit offenen Armen anzunehmen. Und ich bete mit dir gemeinsam, Herr, schenk uns die größte Freude an dir. Und ich gebe dir hin, wir geben dir hin, wovon wir uns Freude erhoffen, was uns möglicherweise immer nur enttäuschen wird. Und schenken dir neues Vertrauen, dass du die Wünsche unseres Herzens kennst und dass du sie füllen wirst, dass du ihnen begegnen wirst. Danke dafür. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.